Malibu, Kalifornien. Ein brütend heißer Tag. In seinem Salon sitzt Miles Davis, steht auf, tigert umher, gewohnt, seine Umgebung im Griff zu haben, gewohnt, aus dem Moment heraus zu entscheiden. Er entscheidet sich für ein Gespräch.
You have to be spontaneous. Just like boxing, you have to practice, practice. Till you're spontaneous to things that come off of other people. You know?
Du musst spontan sein, wie beim Boxen. Du musst üben, üben, bis du offen bist für Impulse, die von anderen Leuten ausgehen.
Well, you know, I guess in advance, if you see a car crash or something, the background to that, if people are watching, will be different. And still, I don't think it'll be quite on time.
Wenn du zum Beispiel einen Autounfall beobachtest, wird der Hintergrund sich verändern. Dieser Stahl. Ich glaube nicht, dass die Geräusche so wahrgenommen werden, als würden sie gleichzeitig geschehen.
Miles Davis, an jenem Hochsommertag, begibt er sich ins offene Gespräch mit Marco Meyer, stellt sich dem Fotografen Ralf Quinke und beweist seine eigene Theorie. Spontan sein, offen sein für die Impulse, die von anderen Leuten ausgehen, egal was passiert, auch wenn er beim Gestikulieren eine Flasche umwirft.
Bang, bang, you know, bang, watch it. But plastic takes a little longer.
Yeah.
Miles Davis für ein Interview gewinnen. Eigentlich ein unheimlich schwieriges Unterfangen. Zu groß war die Skepsis des Trompeters, missverstanden zu werden. Zu groß seine Abneigung gegen jene meist weißen Kritiker, die seine Musik ohnehin missverstehen würden. Eine Begegnung mit der Ikone, dem Schweizer Magazin Du, ist es trotzdem gelungen. 1989 besuchten der Du-Redaktor Marco Meyer und der Fotograf Ralf Quinke den damals 63-jährigen Miles Davis zu Hause in seinem Strandhaus in Malibu. Was ist von dieser Begegnung heute noch geblieben, 22 Jahre später? Marco Meyer:
Ich spüre, wenn ich diese Tapes höre, dass ich fast wieder ein bisschen nervös werde, weil das war natürlich eine unglaubliche Situation. Ich kam wie eine Jungfrau zum Kind, zu dieser ganzen Geschichte, weil ich halt der herausgebende Redakteur dieses Du-Hefts war. Und es gab bei Dieter Bachmann dieses Prinzip, wenn wir jemandem monographischen Heft widmen, muss er quasi seine Fußspuren, seine Fingerabdrücke da deponieren. Es muss also wirklich was von der Person auch drin sein.
Miles Davis zu treffen, das war also eine Art Grundvoraussetzung für die Spezialnummer des Du. Und doch war fast bis zum Redaktionsschluss unklar, ob das Treffen zustande kommen würde oder nicht.
Es ist ja wirklich eine unsäglich lange Geschichte gewesen. Ich bin ja an 4 Konzerten gewesen. X-mal bin ich abgewiesen worden vom immer gleichen Bodyguard Gordon Melzer. Und aus irgendwelchen magischen Gründen hat es dann in Manchester plötzlich geklappt, dass er mich aufs Zimmer raufkommen ließ. Ich habe da einfach beim Concierge völlig naiverweise gefragt, ist hier ein Miles Davis im Hotel? Und er sagte ja. Sag ich, können Sie mich verbinden? Und dann hieß es, kommen Sie rauf, oder?
Marco Meyer erhält also eine Audienz bei Miles Davis, drückt ihm das Magazin Du in die Hand und das Konzept des Du scheint Miles zu passen. Es will ihn als Person abbilden und nicht nur einem kleinen Aspekt seiner Musik nachgehen. Außerdem ist das Du kein Musik, sondern ein Kulturmagazin. Und diesem genreübergreifenden Ansatz hat sich Miles Davis vielleicht gar verwandt gefühlt. So die Vermutung von Marco Meyer.
Er ist ja musikalisch stark an all diesen Crossover- und Fusion-Geschichten beteiligt gewesen. Ich glaube tatsächlich, das hat ihn interessiert. Also, dass man ihn einfach als engagierten Menschen, zeitgenössischen Kulturmenschen ernst nimmt und nicht dauernd irgend nur für eine Spezialität abfeiert.
der große Moment, just vor dem Klingeln. Eine typische Villa in Malibu. Links zur Beach hin die Häuserfront, rechts die Highway 101. Wie haben sich Redaktor Marco Meyer und Fotograf Ralf Quinke gefühlt, als sie vor Miles Davis Haus standen?
An eben diesem Tag wirklich wahnsinnige Hitze. Und es war so ruhig. Der Quinke sagte dann, ich habe das schon mal erlebt. Ich war da schon mal mit Filmkamera, mit dem ganzen Team und Miles Davis war nicht da. Also wir waren darauf gefasst. Und dann aber ging die Türe auf und es war sein Neffe da, Vince Wellburn. Und hinten sah man schon in einem Korbstuhl den Miles, den Onkel sitzen. Ein verrückter Moment, plötzlich war der Bann gebrochen.
This is North Beach and this is Versace.
Versace, yes.
And these shoes were made by Franco Bocelli.
The shoes I like very much.
That's my shoemaker.
That's beautiful.
Miles Davis und Marco Meyer über die Mode. Eine Gemeinsamkeit ist schon mal gefunden und der Grundstein gesetzt für ein entspanntes Gespräch.
Das sind jetzt wirklich, würde man sagen, vielleicht dann die plumpsten Tricke eines jungen Journalisten, dass ich dann irgendwann eben gefragt habe, ob das jetzt Versace oder Armani sei, was er trägt. Und das war wirklich dann Bingo, oder? Das hätte aber völlig daneben sein können. Es hätte sein können, dass er sagt, bist du wahnsinnig, ich trage doch nicht so irgendwelchen italienischen Scheiß, oder? Und es hat dann wirklich gestimmt. Es war offenbar dann Versace, was er da gerade anhatte. Und irgendwann habe ich seine Schuhe gesehen, habe gedacht, das ist wohl von Gaultier. Und er hat sofort abgelenkt und fand dann meine Schuhe wieder gut. Und zwischendurch wollte er unbedingt die Uhr kriegen vom Fotografen. Das war, glaube ich, so eine Jensen-Uhr, eine ganz klassische. Und wir haben da noch herumgealbert, was die wert hätte, ob er dafür noch eine Zeichnung mehr machen würde. Also es war in gewissen Momenten auch ein kleiner Basar der Eitelkeit, oder?
Offenbar gibt es einiges, das Miles Davis spannend findet an seinen Besuchen. Immerhin verbringen Marco Meyer und Ralf Quinke etwa 3 Stunden in der Villa des Trompeters. Anderen hat er bereits nach 10 Minuten die Tür gewiesen.
Ich glaube, wären da von mir gerade mal so absolut sophisticated Fragen gekommen, wie sich sein Stil von Gillespie unterscheiden würde oder irgendeine Wahnsinnsfrage, dann hätte man wohl riskiert, gerade wieder draußen zu sein. Und da kommt man genau in dieses dynamische Denken und Handeln eines Miles Davis hinein. Also ich habe mir gesagt, ich muss mich ihm ein Stück weit wie ausliefern. Er wird mit dem ersten Ton, das war wie ein Konzert, hier war es die erste Hand, der erste Blick, wird er diese Dynamik wohl prägen. Ob es dann 10 Minuten geht oder 3 Stunden, wir wussten das nicht. Das heißt, ich habe eigentlich permanent reagiert auf das, was er gerade so an Lust oder an Ideen signalisierte. Wenn er hinsaß und zeichnete, reden wir halt über Bilder, über Zeichnen.
That's a nice. I get it from there. It's an erotic one. That's beautiful. You make one more. That's a saxophone. That's fantastic. It looks like a penis to her. Yes, but it's a very beautiful one. Yeah. Meanwhile, can I grab it a little bit? It's beautiful. I do that in the magazine. Okay, let me put the note in there. Subtraction, yes.
Yes.
Mit raschem, sicheren Strich zeichnet Miles Davis einen Mann mit Saxophon. Einem Saxophon, das ziemlich tief hängt, allerdings. Die Skizze, die hängt noch heute im Wohnzimmer von Marco Meyer. Wie sieht es denn aus im Hause Davis?
Das Ganze war eine typische West Coast Villa. Ein eigentlich gigantischer Raum mit großer Fensterfront direkt am Pazifik. Und in diesem gigantischen Raum, ich würde sagen 10 auf 10 Meter, gab es eine offene Küche, so ein Tresen. Dann war irgendwo ein Riesentisch, wo er Leinwände ausgebreitet hatte, Papier. Es gab dann so eine Art Polstergruppe, so Kolonialstil, Korb, Sessel mit weißen Stoffkissen. Aufgeräumt war es nicht, aber es war, ich weiß nicht, irgendwie eine Mischung von typischer Junggesellenchaotik, vor allem rund um die Küche. Ich habe natürlich gedacht, da steht irgendwo eine Batterie von 100 Trompeten, oder von der ersten bis zu heute. Und es war gar keine Trompete da, ich war völlig entsetzt. Oder? Und dann habe ich ihn ganz naiv gefragt, ja, wo denn die Trompeten seien und ob er eigentlich viele Trompeten habe. Und dann holte er eine unter dem ganzen Müll von Kelloggs Verpackungen und irgendwie Konfitüre, Gläsern, holte er eine raus, eine rote, und sagte, er hätte dann noch eine schwarze. Und ich habe so gefragt, ja und, was unterscheidet die beiden? Und sagte, the black one is faster. Hatte immer auch was völlig Beiläufiges. Und das war ja, habe ich mir später gedacht, auch in Konzerten oft so. Man wartet so gespannt auf diesen Moment, wo Miles Davis auftritt. Und dann ist er plötzlich, kommt er vielleicht mit dem Rücken zum Publikum rein, du hörst den ersten Ton und er ist mittendrin. Es hat immer auch so etwas, er könnte genauso wieder weg sein, mit dem Ton wieder verschwinden, etwas sehr Ephemeres. Aber wenn es dann tönt, ist es so unverkennbar, ist es einfach sein Ton. Und das ist schon faszinierend. In allem, oder in jeder Begegnung, im Handschlag, im Blick, in der Art, wie er dich abweist, in der Art, wie er dich anzieht. Es ist eine hohe Kohärenz, so psychische.
Marco Meyer, auch 20 Jahre nach seinem Gespräch mit Miles Davis, ist er noch immer fasziniert. Miles Davis' beiläufige Lässigkeit, sie war berühmt, aber auch berüchtigt. Denn sie konnte blitzschnell in eiskaltes Handeln umschlagen. Das zeigt sich auch in Miles' Haltung als Bandchef. Wenn einer seiner Musiker unzuverlässig sei, also Bullshit sei, wenn er zum Beispiel mit seiner Freundin zur Probe komme, dann sage er die Probe sofort ab. Seine Musiker müssten genau das spielen, was er von ihnen will, sagt er, zumindest am Anfang.
They have to play exactly what I tell them to play. Exactly the first time. But if you don't play it the first time good, it spoils it. Then somebody's bullshit. Oh, I have a girlfriend there and this and that. You can't get it. A call rehearsal off. They have to get it right once before you can change it.
Spiel es einmal richtig, bevor du es verändern kannst. Die Maxime eines routinierten Bandchefs, der mit seinen Formationen mehr als einmal Musikgeschichte geschrieben hat. Wie kommt Miles Davis dann zu seinen einzigartigen Bandkonstellationen? Ein gutes Bild für seine Vorgehensweise findet der Fashion Freak in der Mode. Er vergleicht einen Teil der Band mit seiner Jacke, einen anderen mit seiner Hose.
And you put the sound down, then you have to match it. You know what I'm saying?
Yeah.
So if you put on this jacket, you have to find something that goes with it. Then you have to match the sound that you sit on and the rhythm, the tempo.
Wenn du einen Sound hast, einen Rhythmus, ein Tempo, dann musst du etwas suchen, das dazu passt.
In seiner langen Karriere sind Miles Davis unzählige solcher Matches gelungen. Dabei war er der Meinung, dass er hier Musik macht, die oft nur schwarze Musiker wirklich spielen können. Weiße Musiker spielten oft hinter dem Beat, sagt Miles. Und damit das nicht geschehe, wenn er mit weißen Musikern spiele, müsse er eben die dominante Stimme sein in der Band. Genau darauf habe ihn einer seiner nahesten Mitarbeiter aufmerksam gemacht, ein Weißer übrigens, der Arrangeur Gil Evans.
Gil told me that once. I took him to a record theater once. I'm playing, right? I'm teaching the band. So he pulls, he's on the floor, he pulls my... So I said, what is it? He said, remember that they're white. You know, so you have to put your sound over the sound. So I said, okay. So I had to play over him, you know, because he noticed it was a little bit too white on the top. You know what I mean?
A little bit too white on the top. Eine starke Aussage, die man nur schwer übersetzen kann. On the top, vielleicht meint Miles damit den Bläsersatz, den er als Trompeter mit seiner obersten, höchsten Stimme dominieren muss, um einen schwarzen Sound hinzukriegen. Oder vielleicht spricht Miles Davis hier auch einfach von jenem schwer zu definierenden Element, jenem Funken, der gute Musik ausmacht. Und in seiner Musik, das betont er, müsse dieses definierende Element eben zwingend schwarz sein. Die Musik grundsätzlich dominieren muss Miles Davis jedoch keineswegs. Wenn er Musik spielt, die ihm fremd sei, dann ordne er sich unter, sagt er. Und er macht ein Beispiel.
Like you would know more folk songs, German folk songs, than me. And if I would play with you, I would follow you, you know. But I wouldn't play over you because it's not that kind of thing, you know.
In einem Volkslied aus dessen Heimat würde sich Miles Davis, also Marco Meyer, unterordnen. Denn in dieser Musik wäre er, Miles, als schwarzer Amerikaner quasi der Gast. Ganz so wie weiße Musiker seiner Meinung nach im Jazz Gast sind und bleiben. Diese Aussage zeigt den Trompeter und Bandleader einmal mehr in einem freundlichen, aber ziemlich kompromisslosen Licht. Miles Davis und Marco Meyer. Die Chemie zwischen den beiden hat gestimmt an jenem heißen Tag in Malibu. Marco Meyer weiß noch heute nicht genau, warum gerade ihm eine längere Begegnung vergönnt war. Er vergleicht sich, den jungen Journalisten von damals, mit den jungen Musikern, die von Miles Davis in seinen Bands geformt werden und die allesamt seiner Magie erliegen.
Mich hat schon ein bisschen erinnert an all die Geschichten, die man kennt von ihm, wenn er neue, junge Musiker kennengelernt hat, offenbar. Das erinnert ja ein bisschen an einen Stierkampf. Er versucht, die ein bisschen auf Trab in Rage zu bringen, schaut, wie sie reagieren. Ich habe selber 4 Konzerte hintereinander mit der ganzen Crew beobachtet und wie diese Gesellen da in jedem Konzert irgendwie anders in die Runde warf und im ganzen Gedreh animiert und wieder abgestoßen hat. Das war genau dieses Spiel, oder? Also das berühmte Spiel Yes, No, Anziehen, Abstoß, immer ein bisschen verbrannte Erde. Und irgend sowas hat gespielt. Es war nie eine völlige Ablehnung von ihm, aber auch immer wieder ein bisschen Skepsis und so raubauzige Verweigerung ein Stück weit. Und dann wieder völlig freundliche, friedliche Zuneigung, sehr speziell.
Miles, you tell us when we are boring you and we have to leave.
You bore me now.
Yes. And how long we have time to bore you more?
15 more minutes.
Okay.
Natürlich haben wir ihn genervt, oder? Irgendwann, ich meine, 2 irgendwie junge Kollegen, die stolpern ihm da. Wir waren beide, ja, wir sind beide nahe bei 1,90 groß und Miles Davis. Er fühlte sich immer wieder völlig umworben, umschwärmt. Und gleichzeitig auch irgendwo angeödet, natürlich, oder? Entweder weil die gleichen Fragen wie immer oder eben die wirklich entscheidenden Fragen nicht kamen. Keine Ahnung. Aber die Legende geht ja, dass er das selten länger als irgendwie eine halbe Stunde, 10 Minuten ausgehalten hat. Warum wir am Ende da zwischen 2-3 Stunden bleiben konnten und am Ende er dann noch fragte, ja, und was macht ihr heute Abend? Hat er uns dann noch zu Mr. Joe nach Los Angeles zum Geburtstag eingeladen. Dann habe ich auch gerätselt, was war das jetzt, oder? Irgendwie hat etwas gespielt, was man so nicht beschreiben kann.
Zusammen mit Lionel Richie und Quincy Jones ans Geburtstagsfest von Miles Davis. Ein krönender Abschluss jenes Interviews im Sommer 1989. Die Begegnung von Miles und Marco, sie zeigt einmal mehr, wie klar der Trompeter und Bandleader sein Umfeld zu führen imstande ist und mit welcher Offenheit der Mann auf sein Umfeld zu reagieren versteht. Die Person Miles Davis aber bleibt auch nach dieser Begegnung mysteriös und unnahbar. In den Medien dieses Jahres 1989 war Miles Davis schon mehrmals totgesagt worden, der Mann eine lebende Legende.
Die Situation da draußen war natürlich irgendwo zwischen völlig einsam und total desolat. Aber ich glaube, es war auch eine sehr schwierige Zeit. Eben, wir haben ja da in allen Zeitschriften schon gelesen, möglicherweise sei er schon tot, hieß es sogar. Man warte mit dem Bekanntmachen, bevor es solle zuerst eben die letzte Platte damals am Händler noch rauskommen. dann hieß es wieder, sei in Portugal gigantisch im Kolosseum in Lissabon aufgetreten. Dann hieß es wieder, sei im Spital, war er dann auch tatsächlich. Es hieß wieder eben möglicherweise AIDS, weiß nicht was, dann waren es eben diese Polypen. Er wirkte wahnsinnig schön vom Gesicht her, richtig so wie völlig, ja fast ein bisschen künstlich zurechtgemacht, also fast schon strahlend schön. Und ich hatte so den Eindruck, das könnte ein letztes Aufblühen sein. Und nachträglich hat sich das eigentlich bestätigt. Vielleicht war er einfach völlig voll Medikamente. Keine Ahnung.